Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Frankreich erlebt gerade die vielleicht größte MeToo-Welle des Landes, ausgelöst nicht nur von den vielen Vorwürfen gegen Gérard Depardieu, sondern gerade vor allem von der Schauspielerin Judith Godrèche. Die wirft nämlich ihrem ehemaligen Regisseur Benoît Jacquot Vergewaltigung vor und sie sagt, dass sich viel zu wenig tut.
Für mich ist das unterlassene Hilfeleistung. Das ist ein System im Kino, in der Gesellschaft, das die Stimme der Frauen erdrückt. Als ich unter Jacquots Einfluss stand, gab es keine Grenzen. Das hat all meine folgenden Beziehungen zu Männern, zu Regisseuren bestimmt. Spreche ich heute, 2024, mit jungen Schauspielerinnen, sind sie in der gleichen Lage, weil Gesellschaft und Regierung ihnen nicht das Gefühl geben, gehört zu werden.
Ja, ein ganzes System, das die Stimmen der Frauen in der Filmwelt unterdrückt. Judith Godrèche möchte da ausbrechen, kriegt auch gerade sehr viel Aufmerksamkeit. Viele weitere Frauen melden sich zu Wort, aber aus der französischen Filmwelt gibt es tatsächlich nicht so viel Unterstützung. Was da gerade genau los ist in Frankreich und vor allem unter französischen Filmschaffenden, das schauen wir uns genauer an hier im Kompressor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Was passiert da gerade in Frankreichs Filmwelt? Es gibt sehr viele Frauen, die sich zu Wort melden und über sexuelle Missbrauchserfahrungen sprechen. Wahrscheinlich ist es die größte MeToo-Welle, die Frankreich je erlebt hat, ausgelöst von einem Fall aus der Filmwelt, der eigentlich schon sehr lange bekannt gewesen ist in Frankreich, jetzt aber nochmal neu betrachtet wird. Es ist der Fall der Schauspielerin Judith Godrèche, die in den 80ern eine Beziehung hatte mit ihrem Regisseur damals, mit dem renommierten Benoît Jacquot. Sie war 14 Jahre alt, er war so um die 40, 6 Jahre lang waren sie zusammen und jetzt erstattet Godrèche Anzeige gegen ihn wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen. Seitdem melden sich angeblich tausende Frauen bei Judith Godrèche, um ihr von ihren Missbrauchserfahrungen zu erzählen. Und es gibt auch weitere öffentliche Vorwürfe gegen auch andere große französische Filmemacher, Jacques Doyon zum Beispiel, Philippe Farrell. Aber die Filmwelt in Frankreich, die bleibt erstaunlich leise. Zumindest hatte man jetzt am Wochenende diesen Eindruck bei der César-Verleihung, diesem großen französischen Filmpreis. Und darüber spreche ich jetzt mit Manon Garcia. Sie ist Professorin für Philosophie in Berlin an der FU. Hat Wurzeln in Frankreich, hat sich viel mit Einvernehmlichkeit zwischen Männern und Frauen beschäftigt. Ihr Deutsch ist noch nicht ganz so gut und deshalb sprechen wir hier jetzt auf Englisch. Welcome, Manon Garcia.
Hello, thank you for the invitation.
Godrèche war ja am Wochenende auch eingeladen zum César, zum großen französischen Filmpreis und hat eine Rede gehalten über ihre Erfahrung, war extra eingeladen worden dafür. Aber die Reaktionen dann bei der César-Verleihung, die waren eigentlich eher verhalten. Kaum jemand in den Reden ist auf sie eingegangen. Godrèche hat auch die französische Filmwelt als seltsame Familie bezeichnet, gefragt, wo denn alle sind, wo der Aufschrei ist. Wie haben Sie denn die Reaktion bei dieser César-Verleihung wahrgenommen? Sie haben sich das ja auch angeschaut. How did you perceive the reactions on Judith Godrèche during the César?
So I have to say that it was very interesting for me because when I started listening to her speech, I thought she was wonderful and the speech was great. But I had the impression that she was very supported because I live in a social media bubble that is made mostly of feminists and feminist theorists and people from the left and women. And then I was stupefied to see that not one man who gave a talk at the César said anything about the speech. There was a complete silence. So in a way, the whole ceremony was a proof of what she was saying. It was a proof that this Me Too movement in French cinema is actually not happening yet, especially because the men are not taking part in it. And so I think it's interesting because a lot of the women, not all of them, but a lot of the women who received prizes, etc., mentioned her speech, but no man did.
Also sie sagt, dass sie das sich angeschaut hat und dass sie die Rede eigentlich ziemlich gut fand und dass sie die ganze Zeit das Gefühl hatte, sie hat auch ganz viel Support, weil Manon Garcia auch in so einer Social-Media-Bubble lebt, wo eben auch viele Feministinnen unterwegs sind. Und dann hat sie aber gemerkt, dass dann im Laufe der Preisverleihung eigentlich kein Mann in den Reden auf diese Rede von Godrèche eingegangen ist. Also es gab so ein Schweigen dazu und ein paar Frauen sind zwar drauf eingegangen, aber die Männer so gar nicht und sie hatte das Gefühl, okay, Da gibt es eine große Diskrepanz zwischen der Social-Media-Welt, in der sie unterwegs ist, und dann doch der französischen Filmwelt, wo es vielleicht tatsächlich einfach nicht so ein Bewusstsein gibt für dieses, ja, für diese Anschuldigungen und diese Welle, diese MeToo-Welle, die da jetzt gerade durchgeht, die erreicht die französische Filmwelt vielleicht gar nicht. Vielleicht können Sie das ja nochmal sagen. Also da scheint es eine Diskrepanz zu geben, weil also in den deutschen Medien hier, so wie wir das lesen, ist das ja schon eine ziemlich große MeToo-Welle in Frankreich. Oder es melden sich wahnsinnig viele Frauen und es gibt viele Reaktionen. Wie würden Sie das denn sagen? Wie groß ist diese MeToo-Welle gerade?
Yes, so I think it's interesting because there is a discrepancy between what the journalists want to see happening and what is actually happening. And I think indeed journalists and people like me are hoping that there is this very big wave. But for me, the César ceremony was a very strong sign that we're very far from having as big a wave as we could hope, given the circumstances. I think in the case of Godrèche, in the case of some other women who have been talking, people are shocked because of the age difference. And I think there seems to be a change that people acknowledge that being 50 and hiring a 14-year-old actress and having sex with her, etc., is not okay. But I think the problem is that people think that because of the fact that a 14-year-old is now seen as a child, but not because they think about the domination problem of men in French cinema that want to treat actresses as their objects, that they want to have sex with them, that they want to own them. There is a very interesting interview of Benoît Jacquot, the man who had this relationship with Godrèche and turned her into an actress. And he says that for him, it's not possible to have a main actress with whom he doesn't have sex because it's part of he's molding them.
Also sie sagt, dass insgesamt vielleicht die Journalistinnen und Journalisten in Frankreich das gerne hätten, dass die Welle noch größer ist, als sie vielleicht ist. Aber wir sehen eben, dass das in der Filmwelt vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist. Aber was vielleicht angekommen ist, also es wird viel über den Altersunterschied gesprochen und eben diese Frage, ja, wie verwerflich ist es, wie problematisch ist es, wenn eine 14-Jährige eine Beziehung zu einem 40- oder 50-jährigen Filmregisseur hat. Also über diese Problematik wird gesprochen. Und sie erwähnt auch ein Interview mit Benoît Jacquot, also der Mann, der eben diese Beziehung hatte vor 30 Jahren mit Judith Godrèche, und der in dem Interview sagt, dass er eigentlich keine Hauptdarstellerin in einem seiner Filme haben kann, ohne mit ihr zu schlafen, weil das einfach dazugehört. Und es zeigt eigentlich, ja, wie sehr in der französischen Filmwelt Männer die Frauen dominieren wollen. Also das Problem wird vielleicht mehr und mehr gesehen. Ich finde es so spannend, vielleicht können wir nochmal über diese Frage nach Einvernehmlichkeit sprechen, weil Benoît Jacquot, der sagt ja, das war immer einvernehmlich, das war keine Vergewaltigung. Und wir können mal hören, was Judith Godrèche dazu ganz konkret sagt.
Sieht man sich jemandem gegenüber, der mehr Macht und Autorität hat, der etwas darstellt, etwas durchdrückt, da stellt sich die Frage der Einvernehmlichkeit nicht, die gibt es nicht. Jemand nimmt dich auf verschiedene Art, manipuliert dich auch intellektuell. Diese Person hatte eine verzerrte Beziehung zu Sexualität und ich war sein Sexspielzeug.
Hat Godrèche denn recht? Kann es irgendwie Einvernehmlichkeit geben in solchen Konstellationen oder geht es einfach auch gar nicht?
I think it's impossible for two reasons. The first is that I think in normal life, it is impossible to have a consent of a 14-year-old to a 50-year-old. I think this is not possible because for valid consent in philosophy and in law, we consider that information about what we consent to is a crucial aspect. And I think a 14-year-old cannot understand what she consents to by letting herself be kissed or by letting the man do things to her, because it has a meaning for the man that she can't know. So there is an imbalance of information. But also, in that specific case, you have to imagine that Benoît Jacquot was a very important filmmaker, very respected, and it was the same with the other guy with whom she had a similar problem and by whom she was violated, Jacques Doyon, because these are men that were extremely well known, extremely respected, who had a lot of power, and who could decide if these actresses would make a next movie or not, who could arguably say, okay, like, I'm going to decide if you have a career. And it's the same with Harvey Weinstein. We remember how he was telling them, I can make sure that you will never have a role in Hollywood ever again. So I think there is in any case a problem of consent between a 14-year-old and a very old man. But on top of this, there are money, career, etc., power relations that make it impossible to have the kind of equality that is needed for consent.
Also sie sagt, es ist eigentlich nicht möglich, da wirklich Einvernehmlichkeit herzustellen, weil es einfach eine große Lücke in der Macht gibt. Also nicht nur im Alter, das Alter ist natürlich die eine Frage und da gibt es so ein Informationsungleichgewicht sozusagen, weil die 14-Jährige das gar nicht genau wissen kann, was das bedeutet, körperlich zu interagieren und Sex zu haben mit einem älteren Mann. Der ältere Mann weiß aber, was das bedeutet. Und dann kommt aber natürlich auch noch die Autorität und die Hierarchie hinzu, weil das sind natürlich sehr renommierte Regisseure, die entscheiden darüber, wer in diesen Filmen mitmachen darf und wer nicht. Genauso wie bei Harvey Weinstein, wo das so war, dass er natürlich ganze Hollywood-Karrieren zerstören konnte, wenn er sagen würde, nee, okay, mit dir drehen wir jetzt nicht mehr. Und in so einem Fall ist es zumindest ein Problem und dann sagt sie aber auch, ja, es ist eigentlich auch nicht möglich, wirklich Einvernehmlichkeit herzustellen. Ich würde da noch einmal dranbleiben, weil Sie sich ja so viel mit Einvernehmlichkeit beschäftigt haben und auch dieses Buch geschrieben haben. Sie haben jetzt ja beides gesagt. Sie haben gesagt, es ist ein Problem und Sie sagen aber auch, es kann eigentlich gar nicht hergestellt werden. Wie ist es denn jetzt mal abgesehen von so einem Altersunterschied in so einem, ja, in so einer Filmwelt, wo es so viel um Machtverhältnis geht? Wie kann man denn Einvernehmlichkeit herstellen in so einem Machtverhältnis?
So I think there are two distinct questions. There is a question about how directors and casting directors, etc., have used their power to obtain sexual favors because they knew that the actresses and actors, by the way, mm-hmm. were stuck. And then there's the question of, is there something about the relationship of a director to their actors that makes it really hard to have consent? But I think what was very striking as a person on social media during the evening of the César is that the same day, an actor, a male actor called Aurélien Wiik, who's reasonably well known in France, made a post on Instagram to say that he had been sexually abused by a director and a casting director in France, and that and so he launched a hashtag called #MeTooGarçon, so #MeTooJunge, mm-hmm. With the idea that a lot of young men have been also victims of gay casting directors and gay directors in general who wanted to use their power to have sex with them. And so I think it's complicated because on the one hand, there is just sexual violence happening. And on the other hand, there is a broader cultural problem of what kind of patriarchy is permeating the representation of what it is to be a director, what it is to be to direct actors and actresses. For the longest time, directors conceived that they needed to own their actors and actresses, that there needed to be a complete giving up of autonomy from the actors and actresses in order to be good actors and actresses. And you know how there has been all these directors who yell at actors, who kind of, you know, abuse them verbally, etc. Because there's the idea that an actor needs to be, or an actress needs to be just the object of the director in order to propose what the director really wants. And I think there is a big problem about consent, because deciding to be an actor and an actress is also deciding to be the kind of person who has to give up on their autonomy and is part of the job. And so it makes it very risky.
Also, sie sagt, es ist eigentlich auch eine Frage der allgemeinen Kultur und dem Verständnis von dem Verhältnis zwischen Regie und Schauspielerinnen und Schauspielern. Also, sie erwähnt zum einen, dass während der César-Zeremonie auch ein männlicher Darsteller gepostet hat, dass er vergewaltigt worden ist von Castingdirektoren. Also, es gibt auch natürlich diese Facette von Männern, die missbraucht werden in der Filmwelt. Und die Frage ist nach Manon Garcia eben, wie sieht dieses Verhältnis aus zwischen Regie und Darstellerinnen, Darstellern, und dass es da vielleicht ein Problem gibt, weil man so lange davon ausgegangen ist, naja, wenn Regie, die Schauspieler, die müssen eigentlich sich unterwerfen der Regie. Die Regie muss die volle Kontrolle haben über die Schauspieler. Frau Garcia, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dass Frankreich da vielleicht ein besonderes Problem hätte, dass es da besonders viele junge Frauen gibt in Filmen, die sexualisiert dargestellt werden und die dann eben Beziehungen hatten mit älteren Regisseuren. Sie haben das ja auch gerade angedeutet, dass das auch vielleicht irgendwie mit französischer Kultur zu tun haben könnte. Dabei geht es ja eigentlich gerade vor allem um Fälle, die schon älter sind, schon 30 Jahre her. Was hat sich denn insgesamt getan in Frankreich? Hat sich da was getan, was den Umgang mit jungen Frauen im Film angeht?
So it's interesting because precisely Judith Godrèche, the way this whole story came out, it's because she made this TV show about her own story. And I found it very interesting because in an interview, she explained how she made sure that the actress playing her when she was 14 was protected from the violence that she is supposed to play. And that she had advisors about this, that she received training about this. And so I think there are a lot of practical things you can do, but that involves giving up on an old model of absolute power of the director that a lot of men want to keep.
Also da führt sie das Beispiel an von einer Serie, die Godrèche gedreht hat, kürzlich, wo es eben auch genau um ihre eigenen Erfahrungen geht, also wo es auch um Darstellung von Gewalt und sexualisierter Gewalt geht in der Filmwelt. Und wo Judith Godrèche sich Berater mit ans Set geholt hat, also ne, Menschen, die genau darauf aufpassen, dass sich die Darstellerin bei der Darstellung von Gewalt, dass sie da eben keine Gewalt erfährt und nicht in so eine Sphäre kommt. Und sie hat sich sozusagen Unterstützung geholt von anderen Menschen, hat Kontrolle abgegeben, hat Macht abgegeben, was eben in den anderen Fällen, die hier viel besprochen werden, von diesen älteren Filmen und vielleicht auch noch heutigen Filmen, anders ist, wenn eben Regisseure und vor allem männliche Regisseure doch die alleinige Kontrolle über alles haben wollen. Das ist spannend zu hören, wie Sie am Anfang gesagt haben, dass es so wenig Zustimmung scheinbar gibt, zumindest bei der César-Verleihung von männlichen, von Männern aus der Filmwelt. Es gibt ja auch den Vorwurf, dass es überhaupt nicht nur aus der Filmwelt, sondern aus der ganzen Gesellschaft und auch aus der Politik zu wenig Veränderungswillen gibt. Judith Godrèche zum Beispiel kritisiert, dass Buenard-Jacquot bis heute öffentliche Filmförderung erhält.
Das Kino sei für ihn ein Deckmantel für illegalen Handel mit Minderjährigen. Niemand, auch nicht die Justiz, hat gesagt, oh la la, wer äußert sowas? Seine Filme danach wurden von der Regierung kofinanziert.
Also Kritik an der Politik, und ich finde, da denkt man schon natürlich auch an Emmanuel Macron. Und wie er zu Gérard Depardieu sagt, dass wir natürlich unbedingt stolz auf ihn sein müssen als Franzosen, auch wenn es viele Anklagen wegen Vergewaltigung gegen Depardieu gibt. Wie sehen Sie das denn? Welche Rolle spielt denn die Politik in dieser Debatte in Frankreich? Wie haben Sie das gehört, wenn Macron sagt, wir müssen stolz auf Depardieu sein?
Yes, it's interesting because I think for Macron, my only possible explanation of what is going on is that Macron thinks the normal people from outside of Paris, etc., they hold very sexist views. And so if you want their voice, their vote in the election, you need to defend their values. And so there's something very, he really despises them, because I don't think that he thinks it's okay, but he thinks, okay, in small villages in France, everyone adores Depardieu, and everyone thinks that it's great to treat women like this. So I'm going to just say we're very proud of him, because that's the way for the extreme right to not win the elections. And I think it's not true. And I think it's very violent, because everyone agreed. When you look at the images of Depardieu, I mean, he has a problem. It's really a problem. It's not possible to treat people that way, to be so vulgar, so aggressive, so sexual, etc. And so the fact that the French president says, oh no, we're the country in which this is possible and this is lovely and funny and very French, is encouraging the people who have the view that sexism is kind of a, you know, this idea that the French, they have a champagne fashion and then sexism, and it's part of our culture. He encourages that for political reasons.
Also sie sagt, dass sie bei Macron das eigentlich gar nicht glaubt, dass Macron das selber auch so sieht, dass das in Ordnung ist, was Depardieu da so macht, aber dass er das quasi strategisch einsetzt, weil er glaubt, naja, alle Leute, die vielleicht auf dem Land leben, die nicht in Paris leben, die finden das eigentlich toll, wie Depardieu auch mit den Frauen umgeht und dass es irgendwie dazugehört, eben zu Frankreich und dieser französischen Kultur, auch dieser Sexismus und dieser missbräuchliche Umgang mit anderen Menschen und mit Frauen. Und dass sie aber das nicht so sieht, dass es natürlich nicht dazu gehört. Und sie sieht es sehr kritisch und findet, dass Macron da eigentlich eben was bestätigt, was toxisch ist und was eigentlich nicht bestätigt werden sollte. Ist total spannend. Die Frage, also das Problem gibt es. Sie haben vom Anfang gesagt, vielleicht ist es auch so eine Blase, die dieses Problem sieht und viele anderen sehen das nicht. Was fehlt Ihnen denn also allgemein im Umgang mit Frauen, mit jungen Frauen? Wie kann man junge Frauen besser schützen und vor allem auch in der Filmwelt? Sie haben gesagt, die Kultur, das Verständnis von Regie zum Beispiel muss überdacht werden. Sehen Sie da Ansätze? Was müsste sich denn ändern? Was sollte getan werden, um Frauen besser zu schützen?
So I think the solution at this point comes from women themselves. I think we saw that Justine Triet, who got the César and the Palme d'Or and all of this, really supports what's going on. I think Zana Hula, she supports what's going on, and a lot of other women who were there and who say, we don't want to be part of this world. And I think then the social media is playing a very big role. For instance, so Benoît Jacquot has a movie that is supposed to come out next week in France. And the main actress in that movie said, given this story that I didn't know, I don't think the film should come out. And it was very interesting because the biggest film director in France, called Besnéard, Dominique Besnéard, who's the most powerful agent of stars, etc., posted on social media to say, she's saying this because she's a terrible actress and the only weakness of that movie is her. And now on social media, a lot of people are reposting this to say, look, this is how the business is going. Like, these very powerful men are preventing social change from happening. And so I think there needs to be really a fight.
Also sie sagt, es braucht Kampf eigentlich und es braucht Kampf erstmal von Frauenseite. Sie sagt, die Frauen sind jetzt erstmal gefragt und das sieht sie auch, dass da sehr viel passiert und auch bei der César-Verleihung, dass da viele Frauen eben auch auf Judith Kodreschs Seite sich gestellt haben und das ganz klar gesagt haben, dass sie das unterstützen und dass sie da viel Fehlverhalten sehen. Und gleichzeitig kommt jetzt nächste Woche ein neuer Film von Benoît Jacquot raus. Und der große französische Filmregisseur, der einflussreichste, wie Manon Garcia sagt, Dominique Besnéard, der hat auf Instagram gepostet, dass die Frauen, die sich jetzt wehren gegen die Ausstrahlung dieses Films, dass die das nur deswegen machen, weil sie keine guten Schauspielerinnen sind und sie eigentlich das schwächste Glied eben in dieser Filmwelt sind. Also die erkennen da gar nichts an. Und Manon Garcia sagt, das Einzige, was jetzt hier hilft, ist quasi der Kampf. Dranbleiben und weiter drüber sprechen. Zum Schluss vielleicht nochmal, jetzt haben wir so viel über Frankreich gesprochen. Wir sind ja hier in Deutschland und Sie leben ja auch in Deutschland als Professorin für Philosophie an der FU. Würden Sie denn sagen, es gibt große Unterschiede im Umgang mit MeToo zwischen Frankreich und Deutschland?
So I think it looks very different to the point that because you don't have this culture that sexual harassment is a subject of pride, and there is not this idea that a good German man is a man who has sex with as many women as possible, and that there is not this sort of image that being with very young women is very positive, etc. But at the same time, we've seen with Tilde Lindemann how that. So that's his name, right? The Rammstein singer?
Till Lindemann, yeah.
Yeah, Till Lindemann. We saw how it's very similar in the sense that it's not in the cinema, but the stars, they still abuse women and they still don't get punished for it. And there's still a sort of social agreement from a part of the population with this way of treating women. So I want to think that it's dramatically different, but I see with my students and I see with those very mediatic cases that it's not exactly so much better in Germany.
Also sie sagt, dass sie eigentlich schon dachte, dass es in Deutschland anders ist und vielleicht ist es auch irgendwie anders. Zumindest gibt es nicht diese Kultur von sich irgendwie brüsten, dass man Frauen schlecht behandelt oder sowas, wie das in Frankreich vielleicht teilweise der Fall ist. Aber als dann eben diese Till Lindemann-Debatte aufkam im letzten Jahr, da wurde ihr dann klar, dass es vielleicht doch auch gar nicht so viel anders ist in Deutschland. Also dass auch hier, wenn jetzt auch nicht in Bezug auf die Filmwelt, aber eben Stars, doch viel dafür tun, um Diskussionen zu unterdrücken und da keine Kritik an sich ranlassen und dass es da auch gesellschaftlichen Support dafür gibt. Also vielleicht ist der Unterschied am Ende zwischen Frankreich und Deutschland gar nicht so groß. Das sagt Manon Garcia, Philosophieprofessorin an der FU in Berlin mit Wurzeln in Frankreich, über diese ja wahrscheinlich größte MeToo-Welle, die gerade durch Frankreich geht und auch den Vergleich zu Deutschland. Und wenn Sie da weiter einsteigen wollen, Manon Garcia hat ein ganzes Buch geschrieben über die Frage der Einvernehmlichkeit. Das heißt, das Gespräch der Geschlechter, eine Philosophie der Zustimmung. Das ist ein Buch, das zeigt, wie komplex dieses Thema natürlich ist, aber auch wie klar immer wieder die Grenzen da sind. Thank you very much for this conversation, Manon Garcia.
Vielen Dank, einen schönen Tag noch.
Was für ein Abschluss war das bei der Berlinale, bei der Preisverleihung am Wochenende. Da sind Sätze auf der Bühne gefallen, die jetzt heftig diskutiert und heftig kritisiert werden. Der britische Filmemacher Ben Russell zum Beispiel, der hat Israel Genozid in Gaza vorgeworfen und hat dafür Applaus bekommen. Und es gab den ganzen Abend über kaum eine Erwähnung des Angriffs der Hamas auf Israel. Ist das zu viel Einseitigkeit in der Filmwelt? Zu viel Bühne für einseitige Israel-Kritik? Was bedeutet das für die Berlinale, die von diesem Abschlussabend, der gerade ziemlich überschattet wird, spreche ich jetzt drüber mit Susanne Burg, Filmredakteurin hier in Deutschlandfunk Kultur. Susanne, du hast dir die Preisverleihung ja live angesehen. Was war das denn für ein Abend? Was genau ist da alles passiert?
Ja, also es gab am Anfang schon durchaus ein Statement bezüglich der Angriffs der Hamas am 7. Oktober auf Israel, nämlich von Maria Rissenbeek, Geschäftsführerin der Berlinale. Da begann es eigentlich noch ganz harmlos, also ganz so, wie man es sich gedacht hat. Dann ging es aber wirklich los mit den Statements der Preisträgerin der Dokumentarfilmpreis No Other Land. Wurde ausgezeichnet. Im Film geht es um die Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland, gedreht von einem palästinensisch-israelischen Regieduo. Und da ging schon los, Jurymitglied Verena Paravel hatte während der Laudatio einen Zettel mit der Aufschrift Cease Fire Now, also Waffenstillstand jetzt, auf dem Rücken. Dann hat der palästinensische Regisseur Basel Adra in seiner Dankesrede gesagt, wie schwer es für ihn sei, zu feiern, wenn, wie er, ich zitiere, Zehntausende meines Volkes in Gaza gerade durch Israel abgeschlachtet werden. Daraufhin sagte dann sein Co-Regisseur noch, der israelische Journalist Yuval Abraham, sprach von Apartheid im Westjordanland und es gab eben Applaus aus dem Publikum. Später dann eben den von Ihnen schon erwähnten Preis für einen weiteren Dokumentarfilm Direct Action, wo es dann wirklich von Genozid gegen die Palästinenser und von Solidarität mit allen Kameraden die Rede war. Auch da gab es Applaus und dann zum Schluss noch, als schon fast alles vorbei war, Mati Diop, die Gewinnerin des Goldenen Bären, ihre Dankesrede beendete sie mit dem Satz I stand with Palestine. Also an verschiedenen Stellen eine sehr, sehr einseitige Solidarisierung mit den palästinensischen Opfern.
Und darauf gab es natürlich viele Reaktionen. Es gab viel Kritik, also von Kritikern eben, aber auch Reaktionen von den Verantwortlichen der Berlinale. Was sind das denn für Reaktionen gewesen?
Ja, also die Reaktion kam wirklich relativ schnell. Berlins Bürgermeister Kai Wegner, der sagte, Berlin stehe fest an der Seite Israels, es brauche eine klare Haltung. Er erwarte jetzt Maßnahmen der neuen Berlinale Festival Leitung, auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth will die Sache jetzt aufklären. Dann hat sich der israelische Botschafter Ron Proser gestern auf X, also früher Twitter, geäußert, die gesamte deutsche Kulturszene kritisiert. Sie sei einseitig gewesen, indem man Künstlern den roten Teppich ausrollt, die sich für die Delegitimierung des Staates Israel einsetzen, so sagte er. Und er sagte auch, die Lektion aus der Documenta sei offensichtlich nicht begriffen worden. Also da gab es wirklich dann auch massive Vorwürfe des Antisemitismus an die Berlinale.
Ist natürlich die Frage, welche Verantwortung die Berlinale da genau hat, weil das waren jetzt natürlich nicht Berlinale verantwortlich. Du hast ja gerade schon gesagt, Margarete Riesenbeck hat ja sehr differenziert über den Konflikt gesprochen. Das waren dann eben die Filmschaffenden, die da nicht so differenziert waren. Kann man der Berlinale den Vorwurf machen? Was hätte sie denn da anders machen, besser machen können?
Tja, das ist jetzt wirklich die Frage. Also Frage wäre, hätte man bestimmte Filme nicht einladen dürfen? No Other Land, dieser Film. Da würde die Berlinale sagen, es ging hier um einen Dialog. Das hat sie vorher dezidiert gesagt. Deswegen gab es eben dieses palästinensisch-israelische Regie-Duo. Die Frage ist ja wirklich, wie verhindert man, dass Einzelne die Plattform der Berlinale für diese antisemitischen oder auch einseitige politische Äußerungen nutzen? Ich bin mir nicht sicher, dass man das verhindern kann. Da ist die Berlinale eben leider auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Was aber hätte definitiv passieren müssen, ist, dass die Moderatorin Hadne Tesfay eingreift und dem etwas entgegensetzt. Also sagt zum Beispiel, das ist nicht die Position der Berlinale. Sie kritisiert aufs Schärfste den Angriff der Hamas, was auch immer. Aber die Moderatorin war offensichtlich nicht vorbereitet. Das war naiv, denn nach der Eröffnung der Berlinale hätte sich die Berlinale-Leitung durchaus denken können, dass es politisch wird. Und sie hätte die Moderatorin entsprechend briefen können müssen. Oder vielleicht muss man auch darüber nachdenken, die Preisverleihung zeitversetzt zu senden, wie es ja die Oscars lange gemacht haben. Also dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, Stellungnahmen des Festivals einzubauen. Schön ist das nicht, aber man muss sich jetzt Gedanken machen.
Und die Frage ist, was das bedeutet jetzt für die Berlinale. Es gibt ja schon einige Stimmen, die sagen, dass die Berlinale beschädigt ist dadurch, dass da was passiert ist, was nicht mehr so leicht zurechtzurücken zu ist. Würdest du es auch so sehen? Bleibt da jetzt ein Schatten?
Also ich glaube nicht, dass die Berlinale einen dauerhaften Schaden genommen hat, eher wirklich das Führungsduo Chatrian und Rissenbeck. Sie haben wieder einmal, muss man sagen, ihre Aufgabe als Kulturmanager im politischen Kontext nicht wahrgenommen. Sie unterschätzen regelmäßig ihre politischen Aufgaben dabei. Was wir sehen, ist, dass die Kultur kein geschützter Raum mehr ist, in dem differenziert, sachlich, klug argumentiert wird. Das haben wir aber bei anderen Kulturveranstaltungen auch schon gesehen. Die Polarisierung der Welt, die Fronten, die sind jetzt bei der Berlinale zutage getreten. Und es geht meines Erachtens eher um die größere Diskussion, wie Kulturveranstaltungen mit Bewegungen wie Strike Germany umgehen oder mit anderen radikalen politischen Positionen. Das wird nämlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und da ist es jetzt, glaube ich, sehr wichtig, die neue Chefin, die im April antritt bei der Berlinale, Trisha Tatel, in der Hinsicht ernsthaft darauf vorzubereiten, denn das wird uns weiter begleiten.
Das sagt Susanne Burg über die Kritik an der Berlinale nach der Preisverleihung, bei der sehr einseitige Israel-Kritik geäußert worden ist. Vielen Dank für die Einordnung hier in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Fundstück.
Geheimdienste wissen, dass elektronische Kommunikation nicht nur gehackt werden kann, sondern auch Spuren hinterlässt. Deshalb bedienen sie sich auch heute noch verschlüsselter Nachrichten, die über Kurzwelle in Form von Zahlenreihen versendet werden. Weil die Codes mit jeder Nachricht wechseln, sind sie praktisch nicht zu knacken. Und auch der Ort, an dem die empfangende Person vor ihrem Radiogerät sitzt, ist nicht auszumachen. Eine Sammlung mit von Maschinenstimmen im Äther gesprochenen Zahlen ist 1997 unter dem Titel The Connett Project erschienen. Darauf ist auch die sogenannte Swedish Rhapsody. Thank you.
Für uns nicht verständlich. So klingen die Codes und Zahlen, die von Geheimdiensten über Kurzwelle verschickt wurden. Ein Stück von 1997, das ist unser Fundstück heute.